Liebe Gemeinde, die Frau des Savi-Häuptlings schrie vor Entsetzen. Sie konnte nicht mit ansehen, was ihr Mann, der Häuptling, dort tat. Wieder einmal standen sich die Savis und der feindliche Ha-Enam-Stamm voller Spannung gegenüber. Ein letzter Versuch der Schlichtung. Dann nahm der Häuptling das 6 Monate alte Baby seiner Frau aus den Armen, hielt es hoch in die Luft. Und dann trug er seinen Sohn zum Häuptling des feindlichen Stammes und lieferte ihn dem feindlichen Stamm aus. Die würden jetzt dem Baby einen neuen Namen geben und es als einen der ihren aufziehen. Denn die Tradition besagte, zwischen beiden Stämmen konnten keine Kriege mehr geführt werden, solange dieses Kind am Leben ist. Und deshalb hatte das Kind einen besonderen Namen, Friedenskind. Indem der Häuptling seinen Sohn hergab, begab er sich selbst in die Hände seiner Feinde. Nun, das ist keine nette Geschichte, sondern der Anthropologe Don Richardson hat diese Situation in den 60er Jahren in Neuguinea selbst erlebt. Und diese Tradition der Savis kann uns helfen, zu erahnen, was es mit diesem Ereignis auf sich hat, das uns in der Adventszeit beschäftigen wird. Advent, Ankunft, wie wir gesungen haben, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit, siehe, dein König kommt zu dir, sagt der Wochenspruch. Mit einem Satz, Gott gibt sich in Menschenhände, Gott gibt sich in Menschenhände. Das ist unser Thema heute Morgen und das war bei Gott keine Augenblickserscheinung, keine kurzfristige Entscheidung, sondern Gott hatte sich viele Jahrhunderte vorher genau festgelegt, wie er das machen würde, wie er in diese Welt hineinkommen würde, wie er sich in Menschenhände geben würde. Er hat sich festgelegt. Er hat sich festgelegt auf ein spezielles Volk, das Volk Israel, 1. Mose 12. Er hat sich festgelegt auf einen speziellen Stamm aus diesem Volk, nämlich den Stamm Juda, 1. Mose 49. Dich, Juda, werden deine Brüder preisen. Er hat sich festgelegt auf eine bestimmte Familie aus diesem bestimmten Stamm, nämlich die Davidsippe. Siehe 2. Samuel 7. Alles vorher festgelegt. Und das zieht sich nun durch die ganze Geschichte wie ein roter Faden. Gott baut ganz viele menschliche Faktoren ein in diese Geschichte. Wie er in diese Welt kommt, wie er sich in Menschenhände gibt. Und dabei stoßen wir durchweg auf eine typische Spannung. Einerseits, Gott zieht seinen Plan durch, unbeirrbar, Station für Station. Und zugleich nimmt Gott uns Menschen mit, baut uns ein und gibt uns in diesem Drama echte Verantwortung. Und das war von Anfang an so. Gott benutzt uns von Anfang an, die Menschen, nicht wie tote Schachfiguren, die er auf einem heilsgeschichtlichen Brett hin und her schiebt, sondern er gibt uns echte Verantwortung und er nimmt uns in Verantwortung. Ich musste so an dieses Fußball-Computerspiel denken, das unsere Kinder früher ab und zu gespielt haben, FIFA. Da konnte man mit den Originaltrikots der verschiedenen Bundesliga-Vereine oder der Champions League-Teilnehmer Fußballspiele computergesteuert stattfinden lassen. Und man sah das natürlich auf dem Bildschirm, dass die ferngesteuert waren und wie stokelig die sich da über den vermeintlich grünen Rasen bewegen. Das war richtig von Anfang bis Ende ferngesteuert. Und Gott macht es anders. Gott macht es anders. Unser eindimensionales Denken hat ja damit manchmal Schwierigkeiten. Also wir sagen, entweder macht Gott Geschichte oder die Menschen machen Geschichte. Aber die Bibel zeigt uns, dass die Wahrheit komplizierter ist. Gott gibt sich in Menschenhände und bleibt Gott. Und diese Wahrheit blitzt nicht erst im Advent auf, sondern sie gilt schon lange vorher. Sie bestimmt auch schon den langen Anmarsch hin zum Weihnachtsgeschehen. Und deshalb wollen wir heute am ersten Advent eine Vorweihnachtsgeschichte miteinander lesen, die Sie in Auszügen vor sich haben. Eine Vorweihnachtsgeschichte, in der wir das gleiche Prinzip wiederfinden. Mitten in 2. Chronik 23 hören wir plötzlich Töne, die so klingen, als kämen sie direkt aus der Weihnachtsgeschichte. Hören Sie mal hin. 2. Chronik 23, Vers 3. Da heißt es: Und diese ganze Versammlung macht im Hause Gottes einen Bund mit dem König, und Jojada, der Priester, sprach zu ihnen: Siehe, der Sohn des Königs soll König sein, so wie der Herr es den Söhnen Davids zugesagt hat. Das sind vorweihnachtliche Töne, mitten in 2. Chronik 23. Die Situation spielt im Jahr 841 vor Christus. Aus menschlicher Perspektive hing Weihnachten damals an einem seidenen Faden. Und hier in dieser wunderbaren Vorweihnachtsgeschichte können wir bereits entdecken, wie Gott uns in seine Weihnachtsgeschichte einbauen will. Im Mittelpunkt steht eine couragierte Pfarrfrau, Josabat. Josabat, die Frau des Priesters Jojada. Und Josabat und Jojada zusammen, werden wir sehen, sind das, was wir heute ein echtes Powerpack nennen. Oder ein starkes Team. Und Gott würdigt dieses Ehepaar daran mitzuwirken, dass sein genialer Plan sich erfüllt. Gott gibt sich in Menschenhände, in diesem Fall in die Hände dieses Powerpacks, Josabat und Jojada. Neben Bemerkung, das ist übrigens die große Bestimmung über dem Leben eines jeden christlichen Ehepaars. Wir haben ja einige Ehen in diesem zurückliegenden Jahr schließen können unter dem Segen Gottes. Aber Leute, das ist eure Bestimmung, wenn ihr Jesus gehört, dass ihr beide zu einem Powerpack zusammenwachst, das sich in den Dienst Gottes stellt. Und diejenigen, die diese Entscheidung noch vor sich haben, wen sie mal heiraten werden, denen will ich das wirklich ans Herz legen. Sucht euch jemanden, mit dem ihr zu einem Powerpack zusammenwachsen könnt, das dem Herrn dient, das Jesus für seine Pläne zur Verfügung steht. Josabat und Jojada. Die beiden werden Zeugen einer dunklen Krise, die ihr Volk überschattet. Das Südreich, also Juda, die Dynastie David, steht kurz vor der Auslöschung. Als König Ahasja umgebracht wird, gehen der Davids Familie langsam die Köpfe aus. Und damit beginnt der Text, den sie vor sich haben, 2. Chronik 22, Vers 9 am Ende. Es war niemand mehr aus dem Haus Ahasjas, der stark genug gewesen wäre zum Regieren. Ahasjas Vater Joram war daran nicht ganz schuldlos gewesen. Er hatte nämlich seinerzeit, als er an die Macht gekommen war, erstmal alle seine Brüder umgebracht. Das war deren Art, innerfamiliäre Streitigkeiten auszutragen. Und später hatten dann die Philister und die Araber Juda angegriffen und fast alle von Jorams Söhnen getötet. Nur Ahasja war als Thronfolger übrig geblieben und nach einem Jahr Regierung wurde er durch eine Revolte ermordet. Mit ihm zusammen gleich noch 42 weitere Köpfe aus der königlichen Familie dazu. Und als dann schließlich Ahasja stirbt, sieht seine machtgierige Mutter Athalia ihre Stunde gekommen. Sie fürchtet, ihre Privilegien als Königinmutter zu verlieren. Und jetzt greift sie nach der ganzen Macht. In einem Staatsstreich reißt Athalia die Herrschaft an sich. Sie hat offensichtlich vorher einige einflussreiche Leute um sich geschart. Und sie bringt dabei die letzten königlichen Nachkommen um, die bis dahin noch übrig geblieben waren. So viele gab es davon ja, nach allem, was gewesen ist, auch schon gar nicht mehr. Und das steht hier in Vers 10, 2. Chronik 22, Vers 10. Als aber Natalia, die Mutter Ahasjas, sah, dass ihr Sohn tot war, da machte sie sich auf und brachte alle königlichen Nachkommen des Hauses Juda um. Also all die noch übrig geblieben waren. Und der Teufel, der dürfte sich in dieser Zeit fast am Ziel gesehen haben, Gottes Plan zu verhindern. Die Dinge liefen gut für ihn, so dachte er. Und plötzlich steht die ganze Davids-Dynastie vor der Ausrottung, also jene Familie, an die Gott seinen Rettungsplan gebunden hatte, schon 1000 Jahre vorher. Und der rote Faden, der sich durch die Geschichte zieht, hängt am seidenen Faden. Und da ist noch dieser letzte lebende Sohn von Ahasja mit Namen Joas, der ist mal gerade ein Jahr alt. Das ist der letzte mögliche Thronfolger aus dem Hause David. Und wenn Natalia den noch erwischt, dann ist der Faden durchgeschnitten. Und in dieser Situation erkennt eine junge Pastorenfrau ihre Verantwortung. Josabat, die Ehefrau des Hohepriesters Jojada, sie war die Tante des einjährigen Joas, also eine Schwester des ermordeten Königs Ahasja und eine Tochter des alten Königs Joram. Und sie greift jetzt ein. Vers 11.
Aber Josaba, die Tochter des Königs, also des Königs Joram, nahm Joas, den Sohn Ahasjas, und schaffte ihn heimlich weg aus der Mitte der Königssöhne, die getötet wurden, und brachte ihn samt seiner Amme in eine Schlafkammer. So verbarg ihn Josabat, die Tochter des Königs Joram, die Frau des Priesters Jojada, denn sie war Ahasjas Schwester, vor Athalia, sodass er nicht getötet wurde. Und er war 6 Jahre lang bei ihnen im Hause Gottes verborgen. Athalia aber herrschte über das Land. Das ist die Situation. Etwa 840 Jahre später, als Jesus geboren wird, als ein Nachkomme von diesem Joas, da wird dann Gottes Bote auf dem Feld zu Bethlehem ausrufen, euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Und die Schriftgelehrten werden in Jerusalem recherchieren und feststellen, ja, er ist ein Nachkomme der Davidsfamilie. Er ist nicht nur in der Stadt Davids geboren, sondern er ist ein Sohn Davids. Und da wird klar, der rote Faden ist nicht gerissen. Der rote Faden hat gehalten durch die Jahrhunderte hindurch. Gott hat ihn bewahrt. Und was Josabat damals tat, kam zum Ziel. Die Dynastie konnte nicht ausgelöscht werden, bis der Retter, den wir brauchten, endlich da war. Und Paulus kann dann im Rückblick schon schreiben, in Römer 1, Vers 3, der betont das geradezu, Jesus wurde geboren aus dem Geschlecht Davids. Er ist hervorgegangen aus der Familie Davids. Aber hier 841 steht das menschlich noch total auf dem Spiel. Auf des Messers Schneide, nur noch das Baby Joas ist übrig geblieben. Athalia hat das Messer schon gewetzt. Und da ergreift Josabat die Initiative und sie rettet dem letzten möglichen Thronfolger das Leben. Und wenn wir in wenigen Wochen wieder die Weihnachtsgeschichte hören, dann sollten wir auch einen Moment an diese Josabat denken, die damals Weihnachten gerettet hat. Und wie sie und ihr Mann nun in diesen Stunden vorgehen, das gibt uns ein großartiges Vorbild. Josabat und Jojada, ein lebendiges Beispiel dafür, wie auch wir von Gott gebraucht werden können, um an der Verwirklichung seiner Pläne mitzuwirken. Wir müssen natürlich nicht mehr die Linie des Retters retten, aber wir sollen daran mitwirken, dass andere Menschen den Retter kennenlernen, dass sein Reich ausgebreitet wird. Das ist unsere Aufgabe, daran mitzuwirken. Und das Erste, was wir von diesem Ehepaar lernen, übernimm Verantwortung für Gottes Plan. Das ist das Erste, wenn Sie mitschreiben. Übernimm Verantwortung für Gottes Plan, so wie es Josabat tat. Die Tochter des Königs nahm Joas, den Sohn Ahasjas, und schafft ihn heimlich weg aus der Mitte der Königssöhne, die getötet wurden, und er war 6 Jahre lang bei ihnen im Hause Gottes verborgen. Josabat war keine berühmte Persönlichkeit. Josabat hatte kein hohes Amt, das sie irgendwie besonders autorisiert hätte. Gut, sie partizipierte an dem, was ihr Mann tat, aber sie selbst hatte es nicht. Sie war aber in dieser Situation wahrscheinlich diejenige, die am besten an das Baby herankam. Und die sich dann auch kümmern konnte, diese 6 Jahre. Durch den Beruf ihres Mannes hatte sie die Möglichkeit, das Kind 6 Jahre lang zu verstecken und in Sicherheit zu bringen. Und Josabat hat diese Verantwortung erkannt und sie hat sich ihr gestellt. Sie hat sich nicht zurückgelehnt und gesagt, naja, wenn Gott will, wird er die Davidslinie schon irgendwie erhalten. Ist ja Gottes Sache und wir wollen ihm da mal nicht ins Handwerk pfuschen, mal sehen, was Gott so damit vorhat. Nein, sie hat ihre Verantwortung wahrgenommen in dieser Situation. Wissen Sie, die Normalität in unserer Gesellschaft ist ja eher das Gegenteil. Es herrscht allenthalben dieser totale Individualismus. Jeder macht sein eigenes Ding. Keiner legt sich irgendwie fest. Keiner will auch möglichst irgendwie zur Verantwortung für irgendwas gezogen werden. Und natürlich ist das bei uns Christen anders, aber wir lassen uns manchmal von diesem Geschmack des Zeitgeistes anstecken. Und wir stehen manchmal in der Gefahr, unser Leben so zu leben, dass wir uns so in unserem kleinen, privaten Glück möglichst nicht stören lassen. Wir machen so unser Ding und so ein bisschen Gott und Gemeinde ist da irgendwie integriert. Aber wir fragen wenig nach den Aufgaben, die der Herr uns möglicherweise vor die Füße legen will und nach der Gesamtausrichtung unseres Lebens. Das ist die Normalität. Und Josabat zeigt uns, wie das anders geht. Sie ist bereit, ins Risiko zu gehen. Als sie Joas versteckt, als sie Joas quasi familienintern kidnappt, wie man das auch ausdrücken könnte, da macht sich Josabat natürlich angreifbar, ist doch klar. Und sie versteckt ihn dort im Bereich der priesterlichen Wohnung, das gehörte zum Tempelbezirk, da hatte die heidnische Athalia keinerlei Einfluss. Und trotzdem ist es natürlich für Josabat ein Risiko, das sie eingeht. Und sie macht sich die mächtigste Frau des Landes zum Feind. Sie hätte ja auch auf Nummer sicher gehen können. Sie hätte sagen können, das ist mir dann doch ein bisschen zu riskant. So weit will ich mich nicht aus dem Fenster hängen. Aber sie entscheidet anders. Wahrscheinlich wäre niemand so gut an den Joas herangekommen wie sie in der Situation. Und wissen Sie, es gibt Situationen, da sind wir unvertretbar. Da bist du unvertretbar. Und darum sollten wir täglich beten, Herr, hilf mir heute, meine Verantwortung zu erkennen. Hilf mir heute, zu sehen, was du für mich vorbereitet hast. Als Kinder haben wir im Religionsunterricht damals noch gelernt, hilf Herr meiner Seele, dass ich niemals fehle, wo ich nötig bin. Altes Lied. Hilf Herr meiner Seele, dass ich niemals fehle, wo ich nötig bin, wenn es darum geht einzugreifen, wo ich nötig bin, wenn es darum geht, jemanden zu trösten, wo ich nötig bin, wenn es darum geht, einen Mitchristen anzurufen und ihn zu ermutigen, wo ich nötig bin, wenn es notwendig ist, den Mund aufzumachen, um ein Zeuge für die Wahrheit zu sein, wo es nötig ist, die Stimme zu erheben und für jemanden einzutreten, der gerade gemein hinter dem Rücken verleumdet wird. Hilf Herr meiner Seele, dass ich niemals fehle, wo ich nötig bin. Und dass ich dann handle und rede und Christus diene. Wissen Sie, es ist eine große Ehre für uns, dass Gott uns einsetzen will und gebrauchen will, an der Ausführung seiner Pläne mitzuwirken. Und da fordert er Verantwortungsbereitschaft. Und das gilt auch dann, wenn wir nach menschlichen Maßstäben wenig Macht haben, wie Joschabat. Und oft sind es ja eher die kleinen Dinge, es sind ja gar nicht immer die großen Dinge, die jetzt unbedingt getan werden müssen. Neulich war ich unterwegs mit dem Zug von Bern nach Zürich an einem Samstagabend. Zug total dicht. Nach langem Suchen fand ich noch einen freien Platz neben einem freundlichen jungen Mann aus Lausanne. Ich hatte eigentlich gehofft, einen Einzelplatz irgendwo zu kriegen. Ich war ziemlich kaputt und wollte meine Ruhe haben, aber das war offensichtlich nicht so vorgesehen. Und wir kamen schnell ins Gespräch. Er war Cross-Profiläufer, hat am nächsten Tag einen Wettkampf in der Nähe von Zürich zu bestreiten. Uns gegenüber saß ein junger Mann mit Lernkarten vor sich. Der war eher still, der schaute mal so rüber, aber dachte, er arbeitet wohl. Und dieser Lausanner-Profiläufer erzählte von aller möglichen mentalen Unterstützung, die er sich sucht durch Reiki und Hypnose und so. Und so kamen wir natürlich, wie Sie sich denken konnten, schnell ins Gespräch. Und es gab eine gute Chance zu sagen, ich glaube auch an spirituelle Wirklichkeit, aber die ist anders. Ich bin Christ und habe ihm dann versucht deutlich zu machen, dass die Verbindung zu Jesus eine ist, die auch auf nüchternen, substanziellen Fakten beruht, weil er auferstanden ist. Und so ging es hin und her und am Ende konnte ich ihm noch empfehlen, das Lukas-Evangelium zu lesen und dann musste er auch schon aussteigen mit den meisten anderen zusammen. Wir waren am Züricher Hauptbahnhof angekommen, ich musste noch eine Station weiter. Und als die Leute so den Zug verlassen, steht dann so langsam auch der junge Mann auf, der mir gegenüber saß. Und er lacht mich freundlich an. Und bevor er geht, sagt er mir dann noch so, wissen Sie, ich bin auch Christ. Und ich habe die ganze Zeit gebetet. Und dann ging er auch. Und es war eine solche Freude für mich. Der hat seine spezielle Verantwortung in dieser Situation erkannt und wahrgenommen. Ja, der sah da ringt ein Glaubensbruder mit dem Sünder. Und es war für ihn nicht nötig, sich einzumischen, sondern er hat gesagt, meine Aufgabe ist jetzt zu beten, dass das Gespräch gut läuft. Und im Nachhinein den Bruder zu ermutigen. Und das hat er in der Tat getan dadurch, dass man sehen konnte, wie wunderbar Gott alles vorbereitet hatte. Gott verwirklicht seinen Plan. Erst bringt er mich auf diesen einen Platz, der da noch frei ist, gibt die Chance, in ein Gespräch einzusteigen, sorgt sogar noch dafür, dass ein Glaubensbruder auf dem Platz gegenüber sitzt, der das Ganze im Gebet begleiten kann. Gott führt souverän Regie und er baut uns kleine Menschen in diesen Plan ein. Und wir sind immer wieder gefordert, im Großen wie im Kleinen Verantwortung wahrzunehmen. Das ist das Erste, was wir bei Joschabat lernen. Übernimm Verantwortung für Gottes Plan. Woher? Aber wissen wir, was richtig ist? Worin unsere Verantwortung jeweils besteht? Woher wussten Joschabat und ihr Mann Jojada, was Verantwortung in dieser Sache bedeutete? Es genügt ja nicht, irgendwie einfach auf eine innere Stimme zu hören und unserem subjektiven Gewissen zu folgen. Also die Attentäter vom 11. September sind damals auch ihrem subjektiven Gewissen gefolgt. Und Bassam Tibi hat uns ja immer wieder daran erinnert, die haben sich als Märtyrer verstanden und nicht als Terroristen. Also der inneren Stimme zu folgen, kann für sich allein noch nicht ausreichen. Und jetzt kommt das Zweite, worin Josabat und Jojada zum Vorbild werden. Behalte Gottes Ziel fest im Blick. Das ist das Zweite. Behalte Gottes Ziel fest im Blick. Die beiden handeln nicht nach Gefühl und Wellenschlag, sondern sie verfolgen Gottes Agenda und nicht ihre eigene. Und das sehen wir am Anfang von Vers 23. Da heißt es, aber im 7. Jahr ermannte sich Jojada, das heißt, er ging mutig voran und schloss einen Bund mit den Obersten über die Hundertschaft, nämlich mit Asaria, dem Sohn Jerohams, Ismael, dem Sohn Jochanans, Asaria, dem Sohn Obeds, Maaseiah, dem Sohn Adaias und Elishaphat, dem Sohn Sichris. Und sie zogen in Juda umher und versammelten die Leviten aus allen Städten Judas und die Familienoberhäupter von Israel und sie kamen nach Jerusalem. Und diese ganze Versammlung macht im Hause Gottes einen Bund mit dem König und Jojada sprach zu ihnen, siehe, der Sohn des Königs soll König sein, so wie der Herr es den Söhnen Davids zugesagt hat. Jojada kennt den roten Faden von Gottes Geschichte und daher weiß er, was richtig ist in Gottes Augen. Daher weiß er, dass sie auch im Recht sind mit dem, was sie hier tun. Dass sie den Joas in Sicherheit bringen, dass sie eingreifen. Und er bemüht sich leidenschaftlich, Gottes Ziel ja nicht aus diesen Augen zu verlieren bei seinem Handeln. Und dieselbe Haltung will er auch seinem Schützling, dem künftigen König, nahebringen. Behalte Gottes Ziel fest im Blick. Das sehen wir dann in Kapitel 23, Vers 11. Da führten sie den Sohn des Königs heraus, am Ende, als dann alles gut gegangen ist, und setzten ihm die Krone auf und gaben ihm das Zeugnis und machten ihn zum König. Gaben ihm das Zeugnis. Was ist mit dem Zeugnis gemeint? Das ist nicht eine Ernennungsurkunde, sondern das Zeugnis ist die Abschrift des Gesetzes Gottes. Das Zeugnis hier in Vers 11 ist ein Teil des Gesetzes Gottes aus dem Alten Testament. Und Gott hatte ganz klar folgende Anordnung gegeben. Er hat in 5. Mose 17 gesagt, was man mit dem neuen König machen soll, ab Vers 18, 5. Mose 17, ab Vers 18. Und wenn er dann auf seinem königlichen Thron sitzt, so soll er eine Abschrift dieses Gesetzes, das vor den levitischen Priestern liegt, in ein Buch schreiben lassen. Und dieses soll bei ihm sein, das ist dieses Zeugnis. Und er soll darin lesen, alle Tage seines Lebens, damit er lernt, dem Herrn, seinen Gott, zu fürchten. Damit er alle Worte dieses Gesetzes und diese Satzungen bewahrt, sodass sich sein Herz nicht über seine Brüder erhebt und er nicht abweicht von dem Gebot, weder zur Rechten noch zur Linken. Also Jojada sagt auch zu Joas, du behalte Gottes Ziel im Blick. Weiche nicht ab, sei treu, werde nicht subjektivistisch in dem, wie du entscheidest. Halte Gottes Ziel fest im Blick. Und nicht nur der junge König, sondern das ganze Volk soll Gottes Ziel im Blick behalten. Das ist Vers 16. Das haben sie jetzt nicht mehr auf ihrem Gottesdienstzettel, aber ich lese Ihnen diesen Vers 16 in Kapitel 23 vor. Und Jojada machte einen Bund mit dem ganzen Volk und mit dem König, dass sie das Volk des Herrn sein sollten. Ganz klare Ansage. Nicht irgendein Volk, nicht irgendeine weltanschauliche Vereinigung, die sich ihre Grundsätze irgendwie zusammensucht, sondern die das Ziel des Herrn im Blick behält. Und auch in seinem klassischen Amtsbereich hält sich Jojada enger an Gottes Wort. Das sehen wir in Vers 18. Und Jojada legte die Ämter im Haus des Herrn in die Hand der Priester und Leviten, die David über das Haus des Herrn eingeteilt hatte, um dem Herrn Brandopfer darzubringen, wie es im Gesetz Moses geschrieben steht, mit Freuden und Gesang nach der Verordnung Davids. Also er hält sich in allen Bereichen wirklich an das Wort Gottes. Das wird hier überdeutlich in diesen Versen. Und wir können das so wunderschön hier feststellen. Jojadas Leben und Josabats Leben hat eine klare Richtung. Eine klare Richtung. Und man kann dann weiter später sehen, dass sie das ihrem Sohn auch vermittelt haben. Und sie waren leidenschaftlich darum bemüht, Gottes Ziel im Blick zu haben. Und sie wollten andere ebenfalls dazu ermutigen, Gottes Ziele im Blick zu behalten. Das ist unsere Aufgabe, ihr Lieben. Und darum wussten sie, worin ihre Verantwortung bestand. Und wir können das 3000 Jahre später auch Gottes Ziele im Blick haben. Wir haben Gottes Wort. Und je besser wir Gottes Wort, die Bibel kennen, umso besser verstehen wir Gottes Ziel für unser Leben und auch für das Leben unserer Mitmenschen. Und dann können wir ihnen dienen. Und dann können wir sie mitnehmen. Gott gibt seinen Plan in Menschenhände, die sich lenken lassen von seinem Wort. Gott gibt seinen Plan in Menschenhände, die sich lenken lassen von seinem Wort. Und das drängt uns dann, andere mitzunehmen auf diesem Weg, weil wir wissen, dass er richtig ist und dass andere auch ihn gehen sollen. Und das ist das Dritte, was wir hier bei Josabat und Jojada sehen. Nimm andere mit, das ist das Dritte, nimm andere mit. Erstens, übernimm Verantwortung für Gottes Plan. Zweitens, behalte Gottes Ziel fest im Auge. Und drittens, nimm andere mit. Und das sehen wir hier in den ersten drei Versen von Kapitel 23, die wir ja schon gelesen hatten. Er sammelt diese Truppe, diese fünf Heerführer. Und dann schmieden sie gemeinsam einen Plan, wie sie jetzt Klein Joas, ohne dass Athalia nochmal dazwischen kommt, zum König ausrufen können. Und ich bin sicher, dass sie oft gebetet haben in der Zeit. Und Gott hatte ihnen ja nicht jeden einzelnen Schritt der Umsetzung vorhergesagt. Jetzt musste man kluge Maßnahmen finden. Und das musste man austüfteln vor Gott und im Gebet. Wann sollen wir Joas offiziell einsetzen als König? Wie stellen wir sicher, dass Athalia nicht zu früh was davon erfährt? Wie schützen wir den jungen König vor möglichen Angriffen auf seine Person? Wie kriegen wir das geregelt? Herr, zeige uns, wie wir deinen Plan umsetzen können. Und dann ist es soweit. Wir lesen weiter ab Vers 4. Und das ist es, was ihr tun sollt. Ein Drittel von euch Priestern und Leviten, die ihr am Sabbat antretet, soll als Hüter an der Schwelle dienen. Und ein Drittel im Haus des Königs und ein Drittel am Grundtor, während das ganze Volk in den Vorhöfen vor dem Haus des Herrn ist. Es soll aber niemand in das Haus des Herrn gehen, nur die Priester und die diensttuenden Leviten dürfen hineingehen, denn sie sind heilig. Aber das ganze Volk soll die Vorschrift des Herrn befolgen. Hier haben wir es wieder, die Vorschrift des Herrn befolgen. Er ist da echt konsequent. Und er sagt nicht, ja, außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen und da können wir oder mal hier oder da das Wort Gottes so ein bisschen zurechtflicken und relativieren. Nein, macht er nicht. Vorschrift des Herrn befolgen. 7. Und die Leviten sollen den König umringen, jeder mit seiner Waffe in der Hand. Und wer in das Haus eindringt, soll getötet werden. Ihr aber sollt bei dem König sein, wenn er aus- und eingeht. Das sind die Bodyguards gewissermaßen, die ihn umgeben sollen. Und die Leviten und ganz Juda handelten genau nach dem Befehl des Priesters Jojada. Und jeder nahm seine Leute, die am Sabbat antraten, samt denen, die am Sabbat abtraten. Also die einen verließen den Dienst, die anderen kamen in den Dienst. Da hatte man sie wunderschön beieinander. Denn der Priester Jojada hatte die Abteilungen noch nicht entlassen. Und der Priester Jojada gab den Obersten über die Hundertschaften Speere und Schilder und die Köcher, die dem König Davids gehört hatten und die im Hause Gottes waren. Und er stellte das ganze Kriegsvolk, jeden mit seiner Waffe in der Hand, von der rechten Seite des Hauses bis zur linken, bei dem Altar und bei dem Haus rings um den König her auf. Haben Sie alles so direkt vor sich auf Ihrem Text. Eine gute Strategie. Er verbündet sich mit den fünf Heerführern, er ruft die Leviten, die arbeiten im Tempel und die Familienoberhäupter, beruft alle nach Jerusalem. Er schließt mit ihnen einen Bund, eine verbindliche Verabredung. Das Treffen findet im Tempel statt. Da kann er nochmal die Stimmung testen. Wie bei so einer Vorabstimmung einer Bundestagsfraktion. Sind alle an Bord? Werden sie mitziehen? Wird es klappen? So, und dann bildet er diesen Absperrriegel, diese Absperrkette. Das ist sehr wichtig, um den Tempelbezirk zu sichern, damit nicht Athalia noch irgendwie einen Anschlag auf den neuen König machen kann. Das erinnert fast an manche Sicherheitsmaßnahmen, die wir heute bei ähnlichen Veranstaltungen beobachten. Ja, ein Drittel soll den Eingang des Tempelbezirks bewachen. Die beiden anderen Gruppen sollen die Zugänge vom Königspalast her abriegeln, wenn Athalia dann noch mit einer Truppe kommen sollte. Und das Volk soll im Vorhof bleiben, damit man den König dann öffentlich ausrufen kann und die Öffentlichkeit hergestellt ist. Das ist der Plan. Und das Timing ist gut, sie wählen den Sabbat. Da wechseln nämlich die Dienstgruppen der Leviten und sind beide in Jerusalem präsent. Und Vers 9, diese zusätzlichen Speere, die hatte offensichtlich der König David da noch gelagert, die nehmen sie dann auch noch mit in ihr Repertoire. Und wir sehen hier, Jojada hat das nicht im Alleingang gemacht. Er hat Gleichgesinnte ins Boot geholt. Ja, manchmal muss man auch einsame Entscheidungen treffen. Denken wir an Josabat am Anfang, die musste einsam entscheiden, die musste zugreifen und den Neffen retten. Aber jetzt hier holt Jojada andere mit ins Boot, er nimmt andere mit. Und diese Grundhaltung hat er dann auch gegenüber Joas praktiziert, den hat er auch mitgenommen, den jungen König. Der König wurde erwachsen, er wuchs in die Verantwortung hinein und Jojada hat ihn mitgenommen. Jojada hat ihn geistlich gefördert. Lesen Sie mal zu Hause noch das 24. Kapitel, das empfehle ich sehr. Da heißt es am Anfang, Joas war 7 Jahre alt, als er König wurde und er regierte 40 Jahre lang in Jerusalem. Und Joas tat, was recht war in den Augen des Herrn, solange der Priester Jojada lebte. Der hat den jungen Mann unter seine Fittiche genommen und er war sein geistlicher Mentor, wenn man so will. Er hat ihn mitgenommen. Und so wurde es eine gute Regierungszeit, solange Jojada lebte. Ja, und noch etwas, und das finde ich besonders beeindruckend. Jojada hatte diesen Blick nicht nur für die Betreuung des Königs und für seine offiziellen Mitarbeiter, sondern die Eltern haben dieses Mitnehmen offensichtlich auch mit den eigenen Kindern praktiziert. Die haben sie auch ganz bewusst mitgenommen. Eine wunderbare, eine köstliche Entdeckung. Wir lesen von einem Sohn Sacharja, ist nicht der Prophet Sacharja, von einem Sohn Sacharja, der voller Überzeugung das Erbe Jojadas und seiner Frau weiterträgt. Das steht im Kapitel 24 am Ende. Da heißt es ab Vers 17, aber nach Jojadas Tod kamen die Obersten von Juda und huldigten dem König, und der König hörte auf sie, und sie verließen das Haus des Herrn, des Gottes ihrer Väter, tragisch, und dienten den Aschera-Standbildern und Götzenbildern. Gott sandte Propheten zu ihnen, um sie zum Herrn zurückzubringen. Und diese ermahnten sie ernstlich, aber sie hörten nicht darauf. Und dann kommt's. Da kam, Vers 20, der Geist Gottes über Sacharja, den Sohn Jojadas des Priesters, sodass er gegen das Volk auftrat und zu ihnen sprach, so spricht Gott. Warum übertretet ihr die Gebote des Herrn? Darum wird es euch nicht gelingen, denn weil ihr den Herrn verlassen habt, wird er euch auch verlassen. Aber sie machten eine Verschwörung gegen Sacharja, steinigten ihn auf Befehl des Königs im Vorhof am Haus des Herrn. Und der König Joas gedachte nicht an die Güte, die dessen Vater Jojada ihm erwiesen hatte, sondern er brachte dessen Sohn um. Als der aber starb, sprach er, der Herr wird es sehen und richten. Der Herr wird es sehen und richten. Was für ein Sohn. Was für eine Predigt. Sacharja bezahlt es mit seinem Leben. Aber er stirbt im Dienst des Herrn. Und Josabat und Jojada wären stolz auf ihn gewesen. Wären dankbar gewesen. Was für eine späte Bestätigung für den Dienst dieses mutigen Ehepaars, dass auch ihr Sohn bereit ist, als Märtyrer für den Herrn zu sterben. Nimm andere mit ins Boot. Und schließlich ein letzter Hinweis. Ein letzter Hinweis, wie Jojada und Josabat, man könnte sie eigentlich auch nennen, Jo und Jo, dazu beitragen, dass Gottes Plan verwirklicht wurde. Das ist dann der letzte Punkt, wie wir mitwirken können, Gottes Plan zum Ziel zu bringen. Lesen wir die Verse 11 bis 17 noch. Und dann haben wir diesen großen Abschnitt geschafft. Ich lese sie nochmal vor. Und da führten sie den Sohn des Königs heraus und setzten ihm die Krone auf und gaben ihm das Zeugnis, Vers 11, und machten ihn zum König. Und Jojada und seine Söhne salbten ihn und sprachen, es lebe der König. Als aber Atalja das Geschrei des Volkes hörte, das herbeilief und den König lobte, kamen sie zu dem Volk in das Haus des Herrn. Und sie schaut und siehe, der König stand auf seinem Podium beim Eingang. Und die Obersten und die Trompeter bei dem König und das ganze Volk des Landes war fröhlich und stießen die Trompeten und die Sänger waren da mit den Musikinstrumenten. Da zerriss Atalja ihre Kleider und schrie, Verrat, Verrat! Aber Jojada, der Priester, ließ die Obersten über die Hundertschaften, die über das Heer gesetzt waren, hinausgehen und sprach zu ihnen, führt sie hinaus zwischen den Reihen hindurch. Und wer ihr nachfolgt, den soll man mit dem Schwert töten. Denn der Priester hatte gesagt, ihr sollt sie nicht im Haus des Herrn töten. Und sie legten Hand an sie. Und als sie zum Eingang des Rosttors am Haus des Herrn kam, tötete man sie dort. Und Jojada machte einen Bund mit dem ganzen Volk und mit dem König, dass sie das Haus des Herrn sein sollten, das Volk des Herrn sein sollten. Da ging das ganze Volk zum Baalstempel und zerstörte ihn. Und auch seine Altäre und seine Bilder zertrümmerten sie und töteten, wie es das Alte Testament vorschrieb, Mattan, den Baalspriester, vor den Altären. Das ist das Vierte, was wir hier lernen. Wehre dem Bösen. Wehre dem Bösen. Erstens, übernimm Verantwortung für Gottes Plan. Zweitens, behalte Gottes Ziel fest im Auge. Drittens, nimm andere mit. Und viertens, wehre dem Bösen. Wehre dem Falschen. Es reicht nicht aus, ihr Lieben, das Gute nur zu wollen. Es muss auch verteidigt werden gegen das Böse. Und das sehen wir hier. Auch da will Gott uns in seine Pläne mit einbeziehen. Atalja hält ihre gerechte Strafe und damit wird von vornherein ein Putsch gegen den neuen König unmöglich gemacht, weil der potenzielle Kopf des Putsches weg ist. Und auch der Götzendienst wird beseitigt, um das Volk zu schützen. Im Alten Testament hat Gott so etwas angeordnet, weil Israel eine Theokratie war. Der eigentliche König war Gott, sein Recht musste durchgesetzt werden. Liebe Gemeinde, im Neuen Testament für unsere Zeit hat Gott dann ganz klar eine Trennung von Gemeinde und Staat angeordnet. Römer 13 zum Beispiel. Ganz klare Trennung von Kirche und Staat im Neuen Testament. Und deshalb dürfen die Christen nicht einfach hergehen und Moscheen einreißen. Auch wenn dort nach Maßgabe der Bibel dem Götzen Allah gedient wird. Wir dürfen trotzdem nicht Moscheen einfach abreißen. Nein, wir sollen mit einem anderen Mittel wirken. Mit dem Mittel, das Gott uns für diese Zeit zur Verfügung gestellt hat, und das ist sein Wort. Dass wir die Wahrheit der Bibel bezeugen und erklären, auch öffentlich. Dass wir auch öffentlich sagen, was Jesus gesagt und bestätigt und beglaubigt hat durch seine Auferstehung. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Das haben wir auch im Gegensatz zum Islam zu verkündigen. Nur Jesus rettet und niemand sonst. Und das heißt, etwa gegenüber dem Islam, wir müssen nüchtern zur Kenntnis nehmen und dann auch aufdecken, was der Koran will. Wehret dem Bösen. Der Koran will nämlich auch letztlich immer die politische Herrschaft. Es gibt keinen unpolitischen Islam, der wirklich Islam ist. Und vor allem müssen wir sehen, dass der Allah des Koran nicht der Gott der Bibel ist. Allah kann uns unsere Schuld nicht vergeben. Allah kann uns nicht ewiges Leben schenken und niemandem. Allah hat kein Mittel gegen den Tod und gegen die Schuld. Das finden wir allein bei Jesus. Und deswegen müssen wir dem Islam und seinem Anspruch mit größter Deutlichkeit entgegentreten. Auch wenn es unser Auftrag ist, die betroffenen Menschen zu lieben und ihnen mit persönlicher Freundlichkeit zu begegnen. Aber wir müssen dem Islam als System mit größter Deutlichkeit entgegentreten und mit völlig friedlichen Mitteln. Das Prinzip gilt für uns genauso wie bei Josabat und Jojada. Das Gute wollen bedeutet auch, dem Falschen zu wehren. Eins ist ohne das andere nicht zu haben. Und das gilt auch etwa für die ganze Entwicklung innerhalb der evangelikalen Szene. Da müssen wir warnen vor falschen Entwicklungen. Das geht nicht um Besserwisserei oder Rechthaberei. Wenn Sie bedenken, dass das Forum Wiedenest für seinen Männertag 2016 jetzt angekündigt hat, als Hauptpräferenten einen Dr. Hartl, das ist einer der führenden Charismatiker aus der römisch-katholischen Kirche. Und Hartl vertritt diese Kombination von charismatischer Bewegung und Ökumene aus dem Katholizismus kommend. Und diesen Protagonisten lädt das Forum Wiedenest zum Hauptreferenten ihres Männertages im Jahr 2016 ein. Ich muss zugeben, dass diese Entwicklung mich nicht verwundert, aber sie wird nun doch in einer krassen Deutlichkeit uns präsentiert. Und da müssen wir warnen, da müssen wir Leute sagen, geht nicht zum Männertag nach Wiedenest. Das ist ein schädlicher geistlicher Einfluss, den ihr euch dort aussetzt. Oder geht hin, um zu protestieren. Und befragt die Verantwortlichen. Warum ladet ihr jemanden ein, der in dieser eklatanten Weise gegen die Grundlinien des Neuen Testamentes letztlich predigt? Warum ladet ihr jemanden ein, der die zunehmende Vereinheitlichung weiter vorantreibt und die Türen der evangelikalen Bewegung gegenüber dem Katholizismus noch weiter aufstößt? Warum macht ihr das? Geht nicht mit, Leute. Das Gute wollen heißt dem Falschen wehren. Und das gilt auch innerhalb der Gemeinde. Wir dürfen nicht einfach zuschauen und den Dingen ihren Lauf lassen. Die Bibel gibt uns ganz klare Verhaltensregeln, wie das geschehen soll. Aber wir müssen auch darin treu sein, liebevoll und klar und treu. Und es wäre verantwortungslos gewesen, wenn Jojada seinen Schützling nicht vor Attalia beschützt hätte. Und es wäre lieblos gewesen, wenn er das Volk nicht gegen den Baalskult beschützt hätte. Aber so gebraucht der allmächtige Gott dieses Ehepaar damals, um seinen Plan letztlich zum Ziel zu führen. Gott gibt sich und seinen Plan in Menschenhände. Joas wird gerettet, die Davids-Dynastie geht weiter, der rote Faden hält. Und ca. 840 Jahre später wird dann aus dieser Linie der lange versprochene Retter hervorkommen, Jesus. Und was für einen Segen hat der Herr diesen beiden treuen Dienern geschenkt. Und was für ein Vorbild sind sie uns dadurch geworden. Sie durften mitwirken daran, dass Gottes Heilsplan, Gottes großer Heilsplan zum Ziel kommt. Und unsere Aufgabe ist es nun nicht, den Königssohn zu retten, das ist nicht mehr nötig, sondern unsere Aufgabe ist es nun, die Rettung, die er durch sein Kreuz und seine Auferstehung gebracht hat, zu den anderen Menschen zu bringen. Und alles dafür zu tun, dass sie nun auch in diese persönliche Verbindung mit Jesus kommen. Dass sie nun auch zu seinen Untertanen werden, die ihm dankbar dienen und die er dann, Johannes 15, seine Freunde nennt. Das ist unsere große Verantwortung. Gott gibt sich in Menschenhände. Und ihr Lieben, das ist die erschütternde Würde, die er jetzt uns, seinen geretteten Kindern, zumutet. Das ist eine erschütternde Würde, die er uns zumutet, wenn wir sehen, wie er Jojada und Josabat gebraucht hat. Und darum übernimm du Verantwortung für Gottes Plan. Behalte du Gottes Ziel fest im Auge. Nimm du andere mit. Und wehre du dem Bösen, wie Jojada und Josabat. Gott gibt sich in Menschenhände. Ich komme zum Schluss. 840 Jahre Nach diesen Ereignissen wird Gott das dann noch viel weitreichender tun, sich in Menschenhände zu begeben. Viel umfassender, viel schutzloser. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Johannes 1. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, Galater 4, vollkommen wehrlos. Gott gibt sich in Menschenhände. Und Gottes eigener Sohn hat dann keine Tante Josabat, die ihn vor den Häschern rettet. Wohl eine Mutter Maria und einen Adoptivvater Josef, die mit ihm dann zeitweilig nach Ägypten flüchten, aber nur um schließlich zurückzukehren und am Kreuz zu sterben. Und so wird der Herr Jesus zu dem ultimativen Friedenskind, das der Häuptling von Himmel und Erde in die Hände seiner Feinde legt. Gott gibt sich in Menschenhände. Gott war in Christus, schreibt Paulus, und versöhnte die Welt mit sich selbst. Und damit schließt sich der Kreis. Als Don Richardson diese Tradition der Savis verstand, da wurde ihm sofort klar, wie er diesem hartherzigen Stamm das Evangelium von Jesus bringen könnte, musste. Bis dahin hatte Richardson erfolglos alles Mögliche versucht, Sprachunterricht zu geben. Er hatte alles versucht, sie an das Evangelium heranzuführen. Es war eine ernüchternde Zeit und er war 1962 mit seiner Frau Carol und seinem wenige Monate alten Kind dorthin gekommen, hatte die Sprache studiert. Eine mühsame Sprache, man sagt 19 Zeitformen für ein Verb. Liebe Lateinschüler, 19 Zeitformen für ein Verb. Und es war so schwierig und so frustrierend. Und er wollte schon abreisen. Kannibalismus ging weiter, Feindseligkeit nahm zu, harte Herzen. Und dann tauchte das Friedenskind auf. Und Richardson wusste, das ist das Wunder von Weihnachten. Und noch viel, viel mehr. Gott gibt sich in Menschenhände, Leute. Gott gibt sich in Menschenhände, um Frieden mit seinen Feinden zu machen. Um Frieden mit Gott zu schenken. Vergebung der Schuld. Dass Leute, die ignorant und gegen Gott sind, umkehren, ihn lieben, ihm dienen, ihn anbeten. Ihre Schuld bekennen. Gott gibt sein Friedenskind. Und von da an fanden viele Savis zum lebendigen Glauben an Jesus. Und es durfte dort eine große Gemeinde entstehen. Und dabei wurde den Savis auch klar, oh, der Häuptling des Himmels und des Universums, der hat noch viel mehr riskiert als der Häuptling der Savis. Der Häuptling der Savis konnte wenigstens hoffen, dass sein Sohn am Leben bleibt. Der Häuptling des Himmels wusste ganz genau, als er Jesus auf die Erde schickte, dass sein Sohn sterben würde. Und trotzdem gab er uns Jesus, sein Friedenskind. Und er ließ schon 700 Jahre vorher die Geburtsanzeige aufsetzen durch den Propheten Jesaja. Der schreibt, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt wunderbarer Ratgeber, Gottheld, Vater der Ewigkeit und Fürst des Friedens. Unser Friedenskind. Herr Jesus Christus, dafür danken wir, dass du gekommen bist und dass du Frieden gemacht hast zwischen uns und dem Vater und dass du uns aus unserer ausweglosen, verlorenen, verurteilten Situation unter dem Zorn Gottes gerettet hast, dadurch, dass du stellvertretend für uns in die Bresche gesprungen bist, dass du unsere Strafe getragen hast, unsere Schuld bezahlt. Und allmächtiger Gott, dafür danken wir dir, dass deine Liebe so groß ist, dass du dich selbst in die Hand deiner Feinde gibst. Wir beten dich dafür an. Und wir bitten dich, lass uns treu sein. Und lass uns mit dieser Würde, die du uns gibst, dass wir dir dienen dürfen. Und dass wir an der Verwirklichung deiner Pläne mitwirken dürfen. Herr, lass das unser Gewissen herausfordern und ermutigen. Herr, wir wollen dir treu zur Verfügung stehen. Wir wollen dir dienen von ganzem Herzen bis zum letzten Atemzug. Bitte schenk uns das. Zu deiner Ehre, Herr. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.